Die Maginot-Linie war gedacht, um aus Italien oder Deutschland her einen Blitzangriff zu verhindern. Sie sollte 15 Tage standhalten, bis die französische Armee mobil gemacht hatte.
Illusion der Sicherheit, was uns die Maginot-Linie 80 Jahre nach Kriegsende lehrt. Folge 80 von Frankophil zum 8. Mai 2025. Mein Name ist Andreas Noll. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Auch für Frankreich war das ein Tag der endgültigen Befreiung. Der Krieg ist gewonnen.
La guerre est gagnée.
Und Frankreich hat ihn gewonnen, rief Charles de Gaulle, der Chef der provisorischen Regierung, in einer Rundfunkansprache den Franzosen zu.
C'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler.
Den Platz unter den Siegermächten musste sich Frankreich allerdings noch erkämpfen. Bei der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation in Reims vor 80 Jahren war für die Franzosen kein Platz auf dem offiziellen Dokument vorgesehen.
The Red Schoolhouse at Reims, France, as peace is signed with German General Jodl acting for the remnants of the Nazi government.
Ein französischer Offizier durfte lediglich als Zeuge auf einem gesondert angehefteten Blatt unterschreiben. Ein symbolischer Hinweis auf Frankreichs politischen und militärischen Bedeutungsverlust nach der Niederlage von 1940. Die Erinnerung an den Krieg war an diesem 8. Mai allerdings allgegenwärtig. Noch im März 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, tobten Gefechte entlang der Maginot-Linie. In Befestigungswerken wie dem Fort Simser Hof bei Beach in Lothringen konnten französische und amerikanische Truppen die Wehrmacht erst in den letzten Kriegswochen endgültig vertreiben. Ausgerechnet jene Linie, die Frankreich einst Sicherheit garantieren sollte, wurde damit zur Kulisse für das letzte Aufbäumen der Wehrmacht. Frankreichs Maginot-Linie war weit mehr als ein militärisches Bauwerk. Sie wurde zur Projektionsfläche. Für das Bedürfnis nach Sicherheit, für politische Spannungen, für ein tief sitzendes Trauma. Im Ersten Weltkrieg hatte Frankreich unter den westlichen Alliierten die höchsten Verluste erlitten. 1,4 Millionen gefallene Soldaten, rund 4,2 Millionen Verwundete, kaum ein Dorf, kaum eine Familie, die nicht betroffen war.
Man wusste, dass ab 1934 150.000 Männer nicht geboren wurden, 20 Jahre vorher. Und das hat man ersetzt durch diesen Beton. Das hat man nicht so gebaut, weil es ein Wachtraum war. Das hat einen ganz spezifischen Grund. Man wollte diese Soldaten, die nicht geboren wurden im Ersten Weltkrieg, durch den Beton ersetzen.
Sagt Marc Halter von der Vereinigung der Freunde der Maginot-Linie. Ich habe ihn vor einigen Jahren im Fort Schönenburg getroffen, einem der wenigen Festungswerke, die heute noch besichtigt werden können. Schönenburg liegt rund 18 Kilometer nordöstlich von Agenau im Elsass. In dieser Folge von Frankophil blicken wir auf ein vermeintlich vertrautes Kapitel mit neuen Augen. Die Maginot-Linie, ihre Mythen und welche Lehren ihre Geschichte für uns heute bereithält. Unsere Gäste in dieser Sendung, der britische Historiker Kevin Passmore von der Universität Cardiff, der in diesem Sommer sein neues Buch The Maginot Line, A New History veröffentlicht, sowie der deutsche Historiker Matthias Wächter, der seit vielen Jahren in Nizza lehrt und unlängst unter anderem Frankreichs Geschichte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Zwischen 1929 und 1935 baute Frankreich ein gewaltiges Verteidigungssystem gegen Deutschland. Über 5000 Bunker, Festungen wie Schönenburg, 30 Meter tief im Fels, mit Schmalspurbahnen, Generatoren, Küchen, Schlafsälen. Kurz, ein unterirdisches Militärdorf.
Und es sind 3x12 Betten übereinander, macht 36 mal 4, 4 Schlafräume sind es, das sind dann 144. Und ich schätze immer, wir haben so vielleicht insgesamt 200 Betten, anderswo hat es auch noch welche, für 600 Mann. Dann können Sie selber ausrechnen, für ein Bett für 3 Mann, die dann nacheinander drin geschlafen haben.
Die Linie zog sich von Lothringen bis an die Schweizer Grenze, in schwächerer Form dann bis in die Alpen. An der belgischen Grenze wurde sie bewusst offen gelassen, aus Rücksicht auf Belgiens Neutralität. Militärisch aber scheiterte das Konzept Maginot, benannt nach dem Kriegsminister André Maginot, der den Auf- und Ausbau einer ausgedehnten Verteidigungslinie entlang der Grenze zu Deutschland in den 20er Jahren propagiert und gefördert hat. Doch im Mai 1940 griff die Wehrmacht dort an, wo Frankreich kaum gesichert war, in den Ardennen. Die deutschen Truppen durchbrachen die Front bei Sedan, trafen auf schlecht vorbereitete Reservisten und umgingen die Maginot-Linie. Während Frankreichs beste Einheiten in Belgien standen, stießen die Deutschen ins Landesinnere vor. Die Folge: eine Umfassung der französischen Armee. Die Linie konnte nichts ausrichten. Dabei hatte Frankreich in diese Befestigungen rund 3 Milliarden Franc investiert, rund 1,5 Milliarden Euro in heutiger Kaufkraft. Die Maginot-Linie war Technik pur. Panzertürme, unterirdische Netze, Munitionsdepots.
So, und jetzt ist er 50 cm hochgefahren. Das ist jetzt die Feuerstellung. Und jetzt wird normal abgefeuert. Wenn die Festung schießt, wenn alle Waffen der Festung Schönenburg schießen, verbraucht man hier 1,5 Tonnen Munition pro Minute. Man kann nicht nach Deutschland schießen, das war so geplant, dass man mit Geschützen nicht nach Deutschland oder Italien schießen kann. Man hatte Angst, dass man als aggressiv vorgestellt wird. Aber man sieht von hier aus, da hat man einen wunderbaren Panorama, sieht man Baden-Baden, Karlsruhe, die Schwarzwald-Hochstraße, Schwarzwald und so weiter.
Doch Technik ersetzt keine Strategie. Mark Halter sagt:
1936 war der Krieg schon verloren für die Franzosen. Von der Mentalität, von der Politik her, in Frankreich vor dem Krieg waren die Rivalitäten zwischen Kommunisten und der Rechte so groß, dass einigen wollten, dass die Deutschen gewinnen, andere wollten, waren eher Pazifist. Da hat der Hitler mitgemacht und hat sofort gemerkt, die Franzosen werden mich nicht stoppen.
Mental blockiert, politisch gelähmt, diese Lesart ist verbreitet. Aber greift sie zu kurz? Was sagen militärische Quellen? Was sagt die Forschung? Der Historiker Kevin Passmore.
I wouldn't claim that the book really revises the story about why France lost in 1940, but the whole story of the Maginot Line has not been told.
Ich behaupte nicht, dass mein Buch die Geschichte der französischen Niederlage von 1940 grundsätzlich neu schreibt, aber die vollständige Geschichte der Maginot-Linie ist bisher nicht erzählt worden, weil sich die Militärgeschichtsschreibung vor allem mit dem Mythos beschäftigt hat. Ein Mythos, der auf vielen nationalen Stereotypen beruht. Genau diese wollte ich aber hinterfragen. Die technische Seite, Bewaffnung, Bauweise, das ist gut erforscht. Aber was fehlt, sind die Geschichten derer, die dort gekämpft haben. Die Maginot-Linie war kein stilles Bollwerk. Zeitweise war dort rund die Hälfte der französischen Frontsoldaten stationiert. Und doch, die Kämpfe an der Linie tauchen in der Geschichtsschreibung oft nur als Randnotiz auf, als Fußnote, zu Unrecht.
Is usually left out of the accounts and the battles on the Maginot Line, they are not really written about very much. They're a kind of footnote after the defeat.
Die Entscheidung für den Bau der Maginot-Linie fiel in einer Zeit politischer Unsicherheit. In den 1930er Jahren war Frankreich eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Linke Regierungen wechselten sich mit konservativen Kabinetten ab. Die Angst vor dem Kommunismus, aber auch vor einem Wiedererstarken Deutschlands bestimmte den Ton. Die Stimmung in der Gesellschaft besonders.
Wenn man die Lieder hört in Frankreich oder in Deutschland, da sind sie ganz verschieden. Und wenn man die Filme sieht in Frankreich, sind die Filme sehr depressiv. Und das ist ein Zeichen von der Mentalität von damals.
Matthias Wächter lebt seit mehr als 20 Jahren in Südfrankreich und lehrt in Nizza. Wächter hat sich mit der Zeit der 1930er Jahre in Frankreich besonders beschäftigt.
Die Deutung, dass Frankreich 1940 zusammengebrochen ist wegen den inneren Streitigkeiten, wegen der Verfeindung zwischen Linken und Rechten und insbesondere wegen der Volksfront, die Volksfront, die 1936 an die Regierung kam. Diese Deutung wurde zunächst von Pétain vorgetragen, dem Chef des Kollaborationsregimes, das sich ab Juni 1940 daran machte, die Republik abzuschaffen, eben weil sie nach Deutung Pétains und seiner Anhänger Frankreich geschwächt hatte und insofern nicht in die Lage versetzt hatte, das Land zu verteidigen. Also Pétain und seine Gesinnungsgenossen nahmen das Militär sozusagen von der Schuld aus. Es war eine Art Dolchstoßlegende, die von Pétain verkündet wurde, dass nämlich die Zivilgesellschaft, die Politik Frankreichs, die Republik nicht in der Lage gewesen war, Frankreich auf diesen Krieg vorzubereiten und deshalb auch die Republik abgeschafft werden musste. Und dieses Narrativ, was er 1940 vorträgt, dient dazu, die Republik zu delegitimieren und abzuschaffen. De Gaulle dagegen, der dann am 18. Juni zum Widerstand aufruft, der bringt allein militärische Gründe für die Niederlage vor, die schlechte militärische Vorbereitung, die nicht vorhandene Mechanisierung der französischen Armee. Er bringt überhaupt keine politischen Gründe ins Feld, gesellschaftliche, soziale Gründe, sondern allein die schlechte technische Vorbereitung des Militärs. Auf eine Weise, insofern haben wir bis heute diese unterschiedlichen Deutungsweisen der Niederlage 1940. Einerseits die Betonung der gesellschaftlichen Uneinigkeit Frankreichs, der politischen Dissonanzen, die dazu führten, dass man 1940 nicht wirklich vorbereitet war, und andererseits der militärischen Unvorbereitung auf den deutschen Angriff. Ich würde zunächst einmal einen Aspekt einbringen, den ich für sehr wichtig halte. Das ist der Pazifismus, die Kriegsablehnung in der französischen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Und in dieser Hinsicht der Kriegsablehnung waren sich alle Lager eigentlich einig. Alle Lager wollten keinen weiteren Krieg mehr. Und insbesondere die Anciens Combattants, also die Veteranen des Ersten Weltkriegs, die eine sehr starke Interessensgruppe bildeten, wollten partout keinen neuerlichen Waffengang. Ihr großer Slogan war la dernière, der letzte aller Kriege sollte der Erste Weltkrieg gewesen sein. Und nur deswegen hatten diese unglaublichen Opfer, von denen Sie vorhin berichteten, in den Augen der Kriegsveteranen einen Sinn, wenn tatsächlich der Krieg als solcher von der Bildfläche verschwinden würde. So, vor dem Hintergrund dieses Konsenses der Kriegsablehnung, der natürlich ungünstig ist dafür, dass sich eine Gesellschaft auf einen Waffengang vorbereitet. Vor diesem Hintergrund kam es, wie Sie richtig sagten, in den 30er Jahren zu starken gesellschaftlichen Frontstellungen, insbesondere durch das Aufkommen des Faschismus in Frankreich. Auch eine Alternative in den 30er Jahren. Der Faschismus führt dazu, dass sich die republikanische Linke, also die Radikaux, gemeinsam mit den Sozialisten und den Kommunisten zu einer antifaschistischen Abwehrfront, der Volksfront, dem Front Populaire, vereinigen, 1936 die Wahlen gewinnen. Und hier haben wir dann tatsächlich zum ersten Mal in der Dritten Republik, dass die Linke mit den Kommunisten als, nicht als Regierungspartner, aber schon als Bündnispartner an die Macht kommen und dadurch die politischen Vorstellungen sich noch einmal verschärfen.
Jetzt haben Sie gerade ja sehr anschaulich erklärt, wie unterschiedlich eben auf die Gründe und auf den Ersten Weltkrieg und die 30er Jahre geblickt wurde und die Gründe nachher für die Niederlage im Westfeldzug gegen die Deutschen, gegen Hitler Deutschland. Sie haben Charles de Gaulle zitiert und auf der anderen Seite Marshal Pétain. Über den emotionalen Zustand Frankreichs in den Jahren vor 1940 und die Konsequenzen hat ja auch ein Kollege, wenn man so sagen kann, von Ihnen berichtet und geschrieben, nämlich Marc Bloch, ein Historiker, der das bis heute in Frankreich präsente Buch L'étrange défaite veröffentlicht hat, unmittelbar nach dieser französischen Niederlage. Die seltsame Niederlage heißt das übersetzt. Die sterblichen Überreste von Marc Bloch werden im Juni 2026 in das Pantheon aufgenommen in Paris. Marc Bloch sieht die Hauptursache für den Zusammenbruch Frankreichs im, Zitat, Versagen des französischen Geistes. Er kritisiert ein angeblich inkompetentes Oberkommando, glaubt aber auch, dass eine eigennützige politische Klasse maßgeblich zur Niederlage beigetragen hat. Was hat er damit gemeint?
Zunächst einmal führt er sehr detailliert das Versagen der Militärführung aus. Ein großer Teil des Buches wird davon eingenommen, von seiner Deutung des militärischen Versagens einer veralterten Militärführung, die in den Kategorien des Ersten Weltkriegs stecken geblieben war und die sich nicht auf die moderne Kriegsführung hatte einlassen können. Und erst nach mehreren Seiten, die über dieses militärische Versagen gehen, was er in verschiedensten Details ausführt, kommt es überhaupt erst zur Politik, zur Gesellschaft. Und da, ganz ähnlich wie Sie in Ihrer Einleitung formulierten, die Auffassung, dass die einzelnen politischen Gruppierungen zu eigennützig an ihren individuellen Interessen festgehalten hätten und sich insofern nicht auf das Gemeinsame, das die Kriegsvorbereitung bedeutet hätte, haben einlassen können.
Also Landesverteidigung wurde im Grunde, so schreibt er ja auch, zum Spielball politischer Rivalitäten. Politiker priorisierten ihre Karriere über nationales Interesse. Wie müssen wir uns das in der Praxis vorstellen? An welchen Entscheidungen macht sich das fest?
Man könnte zum Beispiel als Beispiel einmal bringen das Jahr 1936, wo die Volksfront an die Macht kommt in Frankreich und im selben Jahr in Spanien der Bürgerkrieg beginnt und die Republik, die Spanische Republik, großen Gefährdungen ausgesetzt ist und es droht, dass sie durch eine faschistische Regierung ersetzt wird. Vor diesem Hintergrund findet unter, insbesondere in der Regierung von Léon Blum, eine Reflexion statt. Was machen wir denn eigentlich? Wie sieht es bei uns aus? Stehen wir einem möglichen Angriff durch einen faschistischen Gegner hinreichend vorbereitet gegenüber? Und die Antwort von Léon Blum, dem Ministerpräsidenten der Volksfrontregierung, ist nein. Und er beschließt die Aufrüstung. Er beschließt die Aufrüstung der französischen Armee. Andererseits aber führt diese Entscheidung zu Friktionen innerhalb seiner eigenen Regierung. Die linken Teile seiner Regierung möchten, dass das Geld nicht für Waffen, sondern für Brot verwendet wird. Und die Kriegsvorbereitung, die Blum damit implizit in Angriff nimmt, steht dem Ziel des Pazifismus, ein verbindendes Ideal der Linken, entgegen. Insofern sind die beiden Ideale der Volksfront, Antifaschismus und Pazifismus, stehen plötzlich einander gegenüber. Wer antifaschistisch sein möchte, muss sich auf einen Krieg vorbereiten.
Sie haben jetzt mehrfach den Pazifismus in den 30er Jahren erwähnt. In Frankreich hat die Politik durch die Konzentration auf den Pazifismus und auch der ja in der Gesellschaft auch sehr weit verbreitet war, hat die dadurch mögliche Pläne der Militärs verhindert, eine, naja, wenn ich das mal so sagen darf, robustere Verteidigung gegen Deutschland zu organisieren?
Man könnte sagen, dass wegen des Pazifismus manche entschlosseneren Haltungen gegenüber Hitler-Deutschland nicht möglich waren oder als nicht durchsetzbar galten. Etwa als Deutschland das Rheinland remilitarisiert, entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrags, hätte Frankreich eingreifen dürfen und damit verhindern können, dass sich Deutschland progressiv weiter stärkt, dass an der Ostgrenze von Frankreich wieder eine Bedrohung entsteht. Man hat es nicht getan, weil man auch eine kriegsbereite Haltung, die das impliziert hätte, für nicht durchsetzbar hielt. Ein weiteres wichtiges Datum, entscheidendes Datum, ist 1938 mit dem Münchner Abkommen, wo Frankreich auf die britische Linie des Appeasement, also der Beschwichtigung der hitlerschen Expansionspläne einschwenkt und den eigenen Verbündeten die Tschechoslowakei sozusagen verkauft, ohne dass die Tschechoslowakei überhaupt teilnimmt an den Unterredungen in München, wird ihre territoriale Auflösung sozusagen beschlossen, um den Frieden zu erkaufen. Wiederum ist da im Hintergrund der französischen Politiker, dass eine kriegsbereite Haltung in diesem Moment politisch nicht durchsetzbar gewesen wäre.
Interessant ist ja auch die Entwicklung des Wehrdienstes. 3 Jahre beträgt die Dauer zunächst nach dem und während des Ersten Weltkriegs oder unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, glaube ich. Und nach dem Ersten Weltkrieg bleibt man dann bei den 3 Jahren. Man hat diese 3 Jahre gewählt, um das zahlenmäßige französische Defizit gegenüber dem deutschen Heer auszugleichen, also vor dem Ersten Weltkrieg, vor 1914. 1923 wird dann auf 18 Monate heruntergestuft, hat finanzielle Gründe, aber auch um die Jahrgänge nach diesen, wir haben ja darüber gesprochen, über die, nach diesen gewaltigen Verlusten des Ersten Weltkriegs zu entlasten. 1928 kommen dann 12 Monate, dann kommt Hitler an die Macht und als Reaktion auf die Wiederaufrüstung in Deutschland wird 1935 der Wehrdienst auf 24 Monate verlängert. Die Volksfrontregierung unter Leon Blum, den Sie ja gerade schon erwähnt haben, die wollte die Dauer 1936 dann wieder auf 12 Monate senken, hat dann der Senat blockiert, ist also nicht durchgekommen. Um dann mit Kriegsausbruch am 1. September 1939 Reservisten und Wehrpflichtige ohne Befristung einzuberufen. Das klingt ja aus heutiger Perspektive geradezu absurd, dass man 1936 noch den Wehrdienst verkürzen wollte.
Ich würde vielleicht nochmal mit Ihrer Erlaubnis einen Schritt zurückgehen, nämlich in die 20er Jahre. Wir sollten natürlich auch nicht vergessen, dass eine konfrontative Haltung gegenüber Deutschland nicht die einzige Geschichte dieser Beziehungen zwischen den Kriegen war, sondern wir auch die Phase einer Verständigungspolitik mit Deutschland haben. Wir haben Briand, Aristide Briand, der ein Architekt der französischen Deutschlandpolitik ist in dieser Phase der Verständigung und man in dieser Zeit im Umfeld des Abkommens von Locarno, des Beitritts Deutschlands zum Völkerbund, realistisch darauf hoffen konnte, dass es zu kooperativen Beziehungen kommt, dass die Streitschlichtung, also die Arbitrage, diese große Idee des Völkerbunds im Mittelpunkt der deutsch-französischen Beziehungen stehen würde und dass man auf einen dauerhaften Frieden hoffen konnte. Also diese Überlegungen stehen natürlich im Hintergrund. Andererseits war die Volksfront eine sehr komplexe Koalition, eine Koalition, die von den bürgerlichen Linken, also von den linken Republikanern, den Radikaux, bis zu einer stark antimilitaristisch, antifaschistisch, radikal-pazifistisch gesonnenen Linken und internationalistisch gesonnenen Linken reichte. Insofern sind die Entscheidungen im Hinblick auf die Wehrpflicht auch vor diesem Hintergrund zu sehen.
Mitte der 30er Jahre war die Maginot-Linie dann ja fertig erstellt. Wie würden Sie die Reaktion der Gesellschaft in dieser Zeit darauf beschreiben? Gehen die Franzosen davon aus, dass diese Festungen tatsächlich vor dem Aggressor, vor einem aggressiven Hitler-Deutschland das Land schützen werden?
Die französische Bevölkerung braucht sehr lange, um sich auf die Notwendigkeit oder die Unvermeidbarkeit eines neuerlichen Kriegs mit Deutschland einzulassen. Eigentlich bis ins Jahr 1939, in dem dann auch für alle politischen Lager die möglichen Alternativen sich als Trugschlüsse erweisen. Etwa die von den radikalen Rechten gehegte Idee, man könne gemeinsam mit Hitler gegen den Bolschewismus vorgehen. Eine unter den Faschisten Frankreichs verbreitete Idee war, lieber Hitler als Léon Blum, weil man gemeinsam mit Hitler gegen den so verhassten, bei den Rechten so verhassten Bolschewismus vorgehen konnte. Andererseits die Orientierung an der Sowjetunion, die für die französischen Kommunisten natürlich verbindlich war, wurde für sie zu einem Trugschluss, als die Sowjetunion mit Hitler einen Nicht-Angriffspakt schloss. Also diese Alternativen, die sich als Trugschlüsse herausstellen, dafür musste man bis 1939 warten. Sodass der Pazifismus einer Kriegsbereitschaft Platz macht, aber dann, als Frankreich in den Krieg geht, kommt es ja zunächst einmal zur Drôle de Guerre, zu dem Sitzkrieg, wo nur ganz wenig stattfindet, wo die Einheiten in der Maginot-Linie sitzen und darauf warten, dass es zum Krieg kommt. Und in dieser Phase, und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, in dieser Phase auch der innere politische Konsens weiter erodiert. In der Phase dieser Drôle de Guerre. Das darf man auch nicht vergessen, dass also Frankreich, als es zum Angriff kommt, ja schon mobilisiert ist, mehrere Monate mobilisiert ist, diese Truppen aber nichts tun können. Andererseits der Kommunismus bereits von der Regierung bekämpft wird. Wegen des Hitler-Stalin-Pakts sind die Kommunisten verboten. Viele gehen ins Exil, viele werden verfolgt von der Regierung. Anstatt sich auf die Verteidigung gegen Hitler-Deutschland zu konzentrieren, führt die Regierung Daladiers diesen Seitenkampf sozusagen gegen den Kommunismus als eine innere fünfte Kolonne.
Jetzt haben wir die politische Debatte in Frankreich in den 1930er Jahren uns angeschaut und auch schon den Sitzkrieg thematisiert. Zeit also noch einmal detaillierter auf die militärischen Strategien in Frankreich zu blicken. Und dazu hat Kevin Passmore in seinem Buch ausführlich Stellung bezogen.
It wasn't a direct response to the First World War. Clearly, the lessons of the war were meditated by the French army as they were by every other army.
Die Maginot-Linie war keine unmittelbare Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Natürlich zog das französische Militär Lehren aus dem Krieg, aber es gab nicht die eine Lehre. Viele sprachen von den Lessons of the War, aber niemand war sich einig, worin sie eigentlich bestanden. Der Bau von Befestigungen hatte in Frankreich bis Ende der 1920er Jahre keine Priorität. Wenn es also eine Reaktion auf ein Trauma war, dann war es ein verspätetes Trauma. Bis Ende der 1920er Jahre war ein schneller Angriff auf Deutschland, und zwar von der belgischen Grenze aus, möglichst gemeinsam mit östlichen Alliierten, um Deutschland in zwei Teile zu spalten, die Priorität. Auch Pétain, den man später mit der defensiven Haltung in Verbindung gebracht hatte, befürwortete diesen Plan. Erst der politische Kontext der Locarno-Verträge und der vorzeitige Abzug aus dem Rheinland 1930 führten zu einem Strategiewechsel. Die Maginot-Linie war nicht nur militärische Vorsorge, sondern auch ein politisches Signal. Gebaut wurde sie zwischen 1929 und 1935. Doch schon ab 1934 regte sich innerhalb der Armee Kritik daran. Neue Kommandeure wie Végan und Gamelin traten an die Spitze. Beide weniger Verfechter der Offensive, aber überzeugt von der Bedeutung beweglicher Kriegführung. Die großen Festungen waren technische Meisterwerke, aber auch Ausdruck eines autoritären staatlichen Denkens. Jeder Schacht, jeder Bunker war durchorganisiert. Die Hierarchien waren starr. Disziplin ersetzte Eigenverantwortung. Kevin Passmore beschreibt das als militärische Variante des Taylorismus. Fabrikstrukturen wurden auf den Krieg übertragen. Der Mensch wurde Teil einer Maschine und hatte kaum Raum für Initiativen.
And there was a big conflict when the Maginot Line was designed between those who thought that
Bei der Planung der Maginot-Linie prallten zwei Lager aufeinander. Die einen forderten ein Netz kleiner Bunker, jeweils von Infanterietrupps besetzt. Die anderen wollten große Festungsanlagen, die späteren Maginot-Forts, mit bis zu 1000 Mann Besatzung, streng hierarchisch organisiert, fast wie industrielle Großbetriebe. Raum für Eigeninitiative gab es dort kaum. Dieser Grundkonflikt wurde nie aufgelöst. Genau das ist eine der überraschenden Erkenntnisse meiner Forschung. Es widerlegt die Vorstellung, die Maginot-Linie sei bloß eine automatische Folge des Ersten Weltkriegs gewesen. In Wahrheit war sie ein Spiegel ungelöster militärischer Grundsatzfragen.
And this dispute was never resolved, I should say. That it needs to be brought in line, actually, I think, the Maginot Line with.
Und noch mehr. Die Maginot-Linie war auch eine Reaktion auf politische und gesellschaftliche Umbrüche. In Frankreich hatte sich die Demokratie nach 1918 weiterentwickelt, etwa durch die Öffnung des Offizierkorps. Gleichzeitig erstarkten Kommunismus und separatistische Bewegungen, gerade im Grenzgebiet von Elsass-Lothringen, wo die Linie ja verlief. Die Maginot-Linie war also nicht nur Verteidigungsbau, sie war auch Bollwerk gegen Veränderung. Ein Versuch, die bestehende Ordnung abzusichern. Militärisch, gesellschaftlich und politisch. Welche Rolle sollte die Maginot-Linie eigentlich spielen? War sie als Bollwerk zur Verteidigung gedacht oder eher dazu, Zeit zu gewinnen, um die Armee zu mobilisieren? Selbst innerhalb des französischen Generalstabs war diese Frage umstritten. Während konservative Kräfte auf statische Verteidigung setzten, wuchs ab Mitte der 1930er Jahre die Unterstützung für beweglichere Kriegführung, einschließlich motorisierter Verbände und Panzerdivisionen. Die Linie spiegelte diesen Zwiespalt wider. Halb technisches Großprojekt, halb politisches Symbol. Kevin Passmore hat in seinen Recherchen die wenig beachtete Phase vor dem eigentlichen Westfeldzug beleuchtet, die Monate des Sitzkriegs von Herbst 1939 bis Mai 1940, als sich deutsche und französische Truppen gegenüberlagen, lauernd, mit kleineren Gefechten, aber ohne Großoffensive. Mehr als 1300 Soldaten starben in dieser Übergangszeit und beide Seiten sammelten Erfahrungen.
So operationally, they didn't have a lot of choice.
Operativ gesehen war Frankreich gezwungen, defensiv zu agieren, weil der Aufbau der Streitkräfte schlicht zu lange dauert. Zwar verfügten Deutsche und Franzosen letztlich über ähnlich große Armeen, doch die Deutschen konnten ihre Truppen wesentlich schneller mobilisieren. Frankreich setzte daher auf eine Anfangsverteidigung mit dem Ziel, die ersten Gefechte zu gewinnen. Gleichzeitig kam es jedoch durchaus zu einer taktischen Erneuerung. Interessanterweise gerade in den vorgeschobenen Posten der Maginot-Linie. Denn sowohl die französischen als auch die deutschen Streitkräfte sahen sich mit einer Situation konfrontiert, mit der eigentlich niemand wirklich gerechnet hatte, einem sogenannten Sitzkrieg. Einer Phase, in der offiziell wenig geschah, in Wahrheit aber in der Zone zwischen der Maginot-Linie und den deutschen Befestigungen durchaus Kämpfe stattfanden.
Nothing much happened, but there was fighting between the Maginot Line and the German fortifications in that no man's land. And the Germans were probably somewhat better prepared for that.
Diese Übergangszeit wurde zum Trainingsfeld. Die Franzosen reformierten ihre Reglements bereits 1935, um die Eigenverantwortung kleinerer Einheiten zu stärken, angeregt auch durch Beobachtungen deutscher Taktik. Nicht alle Truppen profitierten gleichermaßen. Doch es gab Fortschritte. Spezialisierte französische Patrouillen agierten effektiv, auch wenn es an Ausrüstung mangelte, etwa Maschinenpistolen, mit denen die Deutschen in Wald- und Nachtkämpfen im Vorteil waren.
And so what happened in 1940 was that these tactical improvements by the French didn't matter. You know, the best German troops confronted the worst French troops. They broke through.
Die besten deutschen Einheiten trafen später bei Sedan auf die am schlechtesten ausgebildeten französischen. Diese Reservisten hatten oft nie an den vorgeschobenen Posten der Maginot-Linie gedient. So kam es 1940 zu einem operativen Versagen. Der deutsche Durchbruch gelang und hinter den Linien war kaum Widerstand zu organisieren. Die deutschen Truppen konnten ins Landesinnere vorstoßen und die besten französischen Verbände, die in Belgien standen, einkesseln.
Behind them, and so they were able to spread out in the French rear. and surround and cut off the best French troops who'd advanced into Belgium.
Was oft vergessen wird, die Geschichte der Maginot-Linie endete nicht 1945. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Befestigungsanlagen militärisch genutzt. Von der französischen Armee während des Kalten Krieges. In den 1950er Jahren wurden einige Festungen modernisiert, um sie in ein Abwehrsystem gegen einen möglichen sowjetischen Angriff zu integrieren. Doch mit dem Aufkommen der Atomwaffen und einer neuen NATO-Strategie verlor die Linie dann irgendwann an Bedeutung. Zum Abschluss wollen wir noch einmal den Blick weiten in die Gegenwart. Denn so historisch das Thema auch erscheint, die Fragen, die sich vor 90 bzw. 85 Jahren an der Maginot-Linie gestellt haben, sie erinnern doch stark auch an heutige Diskussionen über die Sicherheit in Europa, über Aufrüstung, die richtige Verteidigungsstrategie, aber auch gesellschaftliche Resilienz, wie es so schön heißt. In Frankreich werden diese Fragen längst sehr offen gestellt. Nicht nur, aber auch vom Staatspräsidenten.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe.
Anfang März richtete sich Emmanuel Macron per Fernsehansprache an die Nation. Wegen der internationalen Situation, wie er sagte, und den Konsequenzen für Frankreich. Macron präsentierte Schaubilder über die russischen Aufrüstungspläne für die kommenden Jahre. Mehr Panzer, mehr Soldaten. Russland, so der Präsident, ist zu einer Bedrohung für Frankreich und Europa geworden, während ich hier spreche, aber auch für die Zukunft.
La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément.
Vor dem Sommer will die Regierung ein Überlebenshandbuch für Krisen und Notfälle an die Bürger schicken. Matthias Wächter, Historiker sind immer sehr vorsichtig damit, aus der Vergangenheit Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Aber sehen Sie derzeit gewisse Parallelen zur Zeit vor 80, 90 Jahren in Frankreich?
Der Tat muss man mit solchen Parallelen sehr vorsichtig sein, auch weil eine Periode hinter uns liegt, in der die Fragen von Sicherheit und Verteidigung anders diskutiert wurden. Wir haben die Periode des Kalten Kriegs hinter uns, die Strategie der Abschreckung, der nuklearen Abschreckung, die Präsenz nuklearer Waffen in der Welt. Das ist eine andere Situation und ganz wichtig, wir haben einen Akteur der Weltpolitik, der nicht mehr zu übersehen ist. Das sind die Vereinigten Staaten. Die waren damals, spielten sie in Europa keine Rolle mehr. Sie hatten sich aus dem Sicherheitssystem zurückgezogen, bis sie dann erst unter Roosevelt wieder auftraten als ein weltpolitischer Akteur. Also vor diesem Hintergrund, denke ich, muss man Parallelen sehr vorsichtig behandeln. Was allerdings zutrifft auf unsere heutigen westlichen Gesellschaften, ist die Kriegsmüdigkeit oder der Pazifismus, der Unwillen, die Möglichkeit eines Krieges zu bedenken und Politik darauf auszurichten. Was meines Erachtens auch für unsere heutigen Gesellschaften zutrifft, sind die Spaltungen, die durch einen Konflikt, einen bewaffneten Konflikt in unseren eigenen Gesellschaften auftreten können. Ich erwähnte den Spanischen Bürgerkrieg 1936, der in Frankreich zu schweren Dissonanzen und politischen Reorientierungen verschiedener Menschen führte. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine ähnliche Situation, wo es für uns westliche Gesellschaften und unsere politischen Kulturen nicht eindeutig ist, wie wir uns orientieren sollen. Und die Spaltungen in allen unseren westeuropäischen, in unseren EU-Gesellschaften zwischen Menschen, die einerseits sich an den Vereinigten Staaten orientiert haben, zwischen Menschen, die sich an einer europäischen Autonomie, einer strategischen europäischen Autonomie orientiert haben, zwischen denen, die sich als Pazifisten präsentieren und schließlich denjenigen, die sich die Offensiv Putin unterstützen. Diese Spaltungen, die in allen unseren Gesellschaften festzustellen sind, die bleiben weiterhin bestehen und werden es für die Europäische Union schwierig machen, unsere Gesellschaften auf eine einheitliche, auf eine gemeinsame Linie einzuschwören.
Parallelen könnte man womöglich auch beim Thema Aufrüstung sehen, wenn wir uns die NATO-Ostflanke anschauen. Frankreich, Polen, Deutschland, die großen Länder in der Europäischen Union rüsten derzeit massiv auf oder wollen massiv aufrüsten. Da geht das Geld vielleicht nicht so sehr in Betonbauwerke, aber auch von einem Wall an der NATO-Ostflanke ist ja die Rede. Die Polen investieren in Grenzbefestigungen. Zwischenzeitlich wurde auch mal über einen Drohnenwall gesprochen. Beobachten wir da eventuell eine neue, ja, wenn man so etwas zuspitzt, Maschinomentalität, also Vertrauen auf Technik und Infrastruktur als Sicherheitsgarant gegen einen, ja, erneut, diese Parallele kann man ja auch ziehen, revanchistisch gesinnten Gegner im Osten?
Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn man sagt, man vertraut auf moderne Technologien, man versucht, diesen einen revanchistisch gesinnten Rivalen, weltpolitischen Rivalen, durch einen technologischen Vorsprung einzugrenzen und abzuschrecken. Insofern, Ihre Unterhaltung mit dem britischen Kollegen über die Maginot-Linie, wir machen ja auch deutlich, dass es von vornherein keine schlechte Idee gewesen ist, sich auf diese Weise vor einem aggressiven Nachbarn zu schützen. Also wenn Sie diese Parallele ziehen wollen, finde ich sie nicht unbedingt eine negative Parallele.
Würden Sie denn sagen, dass es heute wieder ein Mangel an strategischem Denken gibt? Dieser Mangel, wenn wir da nochmal an den Anfang des Gesprächs zurückblicken, an Marc Bloch, die war ja in Frankreich im Europa der 30er Jahre festzustellen. Ein unzureichendes strategisches Denken, vielleicht zu viel Vertrauen in Technik. Ist das auch eine Parallele, die man heute wiedererkennen kann?
Ich würde da etwas anders ansetzen und zunächst einmal sagen, dass wir als Europäer eine gemeinsame Verteidigung denken müssen. Das haben wir noch nicht geschafft. Wir haben uns, was unsere Verteidigung anbelangt, unsere europäische Verteidigung an den Vereinigten Staaten orientiert und natürlich auch strategisch an den Vereinigten Staaten orientiert. Insofern müssen wir erst einmal, bevor wir überhaupt kritisieren können, wie strategisches Denken aussieht, müssen wir erstmal ein europäisches strategisches Denken entwickeln. Und ich begrüße es sehr, dass die Europäische Union dabei ist, dass die Repräsentantin für Sicherheit und Verteidigungspolitik dabei ist, darüber nachzudenken, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission dabei ist, darüber nachzudenken, wie wir in Europa Strategie gemeinsam und realistisch denken können, in einem Schritt-für-Schritt-Prozess und nicht mit einer plötzlichen Ablösung von der transatlantischen Sicherheitsgemeinschaft oder bislang utopischen Vorstellungen wie einer europäischen Armee, sondern Schritt für Schritt dazu kommen, dass wir Strategie europäisch denken.
Frankophil, Folge 80 zum 8. Mai 2025 mit den Historikern Matthias Wächter und Kevin Passmore. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.